Ja, ich staune, dass es so voll ist. Es ist schön, mal wieder im zweiten Gottesdienst zu sein. Ich bin ja meistens im ersten Gottesdienst. Und so viele zu sehen heute Morgen ist schön und es ist auch sehr gut, aus dem Gebet heraus übers Beten reden zu dürfen. Unsere Themenreihe ist ja, wie unser Leben gelingt. Wie kann mein Leben gelingen? Wer hat nicht am Anfang des Jahres diese tiefe Sehnsucht in seinem Herzen, dass gerade dieses Jahr ein gelungenes Jahr ist, dass dieses Jahr Bedeutung hat, dass mein Leben überhaupt Bedeutung hat und Sinn hat und mit Inhalt gefüllt ist. Letztlich haben wir das nicht in der Hand, wie dieses Jahr sein wird. Aber zum gelingenden Leben können wir doch eine Menge beitragen oder wir können uns selber im Weg stehen. Gott lädt uns ein, dass wir unsere Wege mit seinen Wegen verbinden, dass wir vor ihm sind und mit ihm gehen und das auch an diesem Morgen und das ist gut so und darüber freuen wir uns. Ich möchte die Predigt mit einer Geschichte beginnen, mit einer Begebenheit, die mich, vielleicht viele andere auch, kurz vor Weihnachten recht geschockt hat. Ich habe Nachrichten geguckt und ich habe gedacht, ist das jetzt hier gerade Wirklichkeit? Was ist denn das jetzt? Der Chef eines großen Konzerns, sozusagen Marktführer, hat sein Top-Management zur Weihnachtsfeier eingeladen. Wir Hauptamtlichen haben das im CT auch erleben dürfen. Der Vorstand hat alle Hauptamtlichen eingeladen. Wir haben miteinander gegessen, haben warme Worte gehört, eine richtig schöne Dankesfeier gehabt. Und ein gutes Fest. Und demnächst wird es ein Mitarbeiterfest hier geben. Können wir uns auch alle drauf freuen. So ähnlich müssen sich die Leute auch gefühlt haben, die zu dieser Weihnachtsfeier gingen. Und dann passierte genau das Gegenteil. Ganz anders bei diesem Konzernessen, von dem auch noch ausführlich in den Medien berichtet wurde. Statt Friede, Freude, Plätzchen fand der Vorsitzende harte Worte. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, hier kommen Blitz und Donner gerade gleichzeitig. Schon donnert es. Statt 5 Dankespunkte, die man in der Regel so hat bei so einer Weihnachtsfeier, gab es 15 Punkte, die er aufgezählt hat, wo er gesagt hat, ich glaube, unsere Firma ist krank. Und im Top-Management, da ist diese Krankheit zu finden. Man hatte echt den Eindruck, hier haut einer mit dickem Hammer Nägel ins Brett. Der Chef meinte, sein Top-Management sei in der Gefahr von 15 Krankheiten befallen zu sein. Zum Beispiel die Krankheit, sich für unsterblich, unangreifbar, geradezu unersetzlich zu halten. Oder die Krankheit der Planungswut und des Funktionalismus. Die Krankheit der schizophrenen Existenz. Hammerworte. Er sagte, es ist die Krankheit derer, die ein Doppelleben führen. Frucht der typisch mittelmäßigen Scheinheiligkeit und einer fortschreitenden geistlichen Lehre. Jui. Die Krankheit des Aufhäufens, um die existenzielle Leere in seinem Herzen zu füllen, in dem Güter aufgehäuft werden, nicht aus Notwendigkeit, sondern um sich nur selber sicher zu fühlen. Harsche Worte. Wer war dieser Chef und um welchen Konzern ging es? Ich habe das ein bisschen karikiert. Es war der Papst Franziskus und vor ihm saß die Kurie und die leitenden Bischöfe. Es ist wirklich passiert. Und ich habe gedacht, ist denn das jetzt hier gerade die Wirklichkeit? Es war der Hammer. Manchmal sehnen wir uns ja nach den alten Zeiten, danach, dass Gott auch in unserer Welt so deutlich und unmissverständlich spricht, wie bei den alten Propheten. Das ist ja genau das Charakteristische der Prophetie, dass hier jemand von Gott her genau in die Situation spricht, so klar, dass man den Eindruck hat, hier geht ein scharfes Messer durch einen Butterberg. Als ich diese Rede gelesen habe, war ich tief betroffen und ich habe gedacht, die gehört wohl von allen geistlichen Leitern immer mal wieder gelesen. Vielleicht am besten in der Passionszeit, wenn man umkehren will. Und ich habe mich gefragt, woher kommt die Kraft solcher Worte? Woher kommt die Kraft, solche Worte zu sprechen in diese Welt hinein, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit einer solchen Mut, mit solcher Kraft, mit so einer Klarheit, die eigentlich nur von Gott her kommen kann? Ich glaube, dieser Papst Franziskus, der wird wohl als Reformer in diese Geschichte eingehen. Aber es ist auffällig, von Anfang an ist er auch als ein Mann des Gebetes aufgefallen. Und man hat gespürt, da ist etwas anders bei ihm. Als er begrüßt wurde als Papst und dann auf dem Balkon erscheint, da war das schon sehr merkwürdig. Auf einmal hat er gesagt, und jetzt, Leute, lasst uns mal alle beten. Und er hat ein Gebet für seinen Vorgänger gesprochen. Und dann hat er das ganze Volk eingeladen und hat gesagt, das Wichtigste jetzt in diesem Moment ist, dass ihr mal alle für mich betet. Und die Leute haben da unten gestanden und haben gesagt, Papst, wir für dich? Ja, machen wir. Ein Mann des Gebetes. Und aus diesem Gebet heraus hat er solche Worte sprechen können. Paulus schreibt im 5. Kapitel des 1. Thessalonicher Briefes, und ich lese dazu einige ausgewählte Verse. So lasst uns nicht mehr schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe, mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Was gehört zu einem Leben, das gelingt? Was macht ein solches Leben aus? Mit Paulus dürfen wir sagen, beten ohne Unterlass. Jemand hat auch gesagt, zeig mir, wie du betest, und ich sage dir, wer du bist. Ich gehe mal auf die andere Seite. Martin Luther sagt es so, eines Christen Handwerk ist Beten. Wie ein Schuster einen Schuh macht und ein Schneider einen Rock, also soll ein Christ beten. In allen menschlichen Dingen richten wir alles durchs Gebet aus. Was geordnet ist, das regieren wir. Was geirrt ist, ändern und bessern wir. Was nicht geändert und gebessert werden kann, das leiden wir. Überwinden alles Unglück und erhalten alles Gute. Wider Gewalt ist kein Rat, sondern allein Gebet. Genau das hat Jesus uns vorgelebt. Der Evangelist Lukas, der zeigt uns ja Jesus vor allen Dingen als Beter. Er betet an den wichtigsten Entscheidungen seines Lebens vor Entscheidungen, vor allem im Angesicht des Leides. Bei der Taufe betet Jesus und dann wird beschrieben, wie der Himmel sich öffnet. Und ich glaube, das ist eine tiefe geistliche Wahrheit, dass wir immer in Jesus uns selber sehen dürfen. Jesus hat sich mit uns Menschen verbunden. Er ist in unserer Menschheit, in unser Menschsein hineingekommen. Und von daher darf ich glauben, dass sich mein Beten immer mit dem Beten Jesus verbindet. Dass, wenn ich beten will, Jesus in mir und durch mich betet. Und dann geschieht genau das Gleiche, was damals in der Taufe passiert ist. Der Himmel geht auf. Und es ist ein neuer Zugang da. Und der Heilige Geist kommt herab und der Vater sagt, ich kenne dich. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Das ist das, was zutiefst im Beten geschieht. Unser Beten ist aufgehoben im Beten Jesu und er betet in uns und mit uns durch den Heiligen Geist. Lukas berichtet uns auch von der Verklärung Jesu. Während er betet, verändert sich das Aussehen seines Gesichts und sein Gewand wurde ganz leuchtend weiß. Im Gebet kommen wir tatsächlich mit dem in Berührung, was tiefer in uns angelegt ist. Da kann das Oberflächliche wegfallen. Der Glanz Gottes, der in uns aufstrahlt, der wird im Gebet in uns ganz hell. Ich glaube, dass in unserer jetzigen Welt vielleicht genau gerade das am meisten fehlt. Unserer Welt fehlt der Glanz. Statt Größe und Schönheit ist da immer mehr Kümmerlichkeit, Begrenztheit. so viel Unmenschliches. Woran liegt das? Ein großer jüdischer Lehrer, Abraham Heschler, hat es so formuliert. Wie ein Baum, der aus dem Erdreich gerissen, wie ein Fluss, der von der Quelle getrennt ist, so verkümmert die Seele des Menschen, wenn sie von dem getrennt ist, was größer ist als sie. Wir müssen in der Tat für das Entfernte offen sein, damit wir das Naheliegende wahrnehmen können. Was für ein schöner Satz. Wir müssen für das Entfernte offen sein, damit wir das Naheliegende wahrnehmen können. Wenn wir nicht nach dem Allerhöchsten trachten, schrumpfen wir zur Kümmerlichkeit. Gebet ist unsere Bindung an das Allerhöchste. Genau deshalb ermutigt Paulus die Gemeinden und sagt, betet, kommt ins unablässige Gebet. Aber bei all dieser Ermutigung, bei all dem Schönen, bei all dem Überzeugtsein, dass Beten wirklich etwas verändert, wissen wir, glaube ich, alle zutiefst auch, wie umkämpft das Gebet ist. Beten ist wirklich nicht leicht. Ich würde sogar sagen, aus meiner Erfahrung, ich kenne kaum einen Punkt in meinem Leben, der so umkämpft wäre wie das Gebet. Und ich weiß, wovon ich rede. Viele wissen das ja, dass Beten sozusagen eine lange Zeit sozusagen zu meinem Beruf gehört hat. Ich war ja 20 Jahre lang sowas wie ein evangelischer Ordensbruder. Und jeden Tag begann für mich mein Tagesablauf so, dass ich zunächst einmal in einer Kirche gewesen bin und Abendmahl gefeiert habe. Jeden Morgen mit einer Abendmahlsfeier den Tag begonnen habe. Mein Tag war strukturiert durch die Gebetszeiten und ich habe viele Schulen des Gebets und viele Zugänge zum Gebet erlebt, gesucht und gefunden. Und in all dem habe ich immer wieder gespürt, wie umkämpft das Gebet und mein Gebet ist. Wie kommen wir dazu, dass mein Gebet dauerhafter, unablässiger wird? Danach fragen wir. Da kann ich jetzt im Moment nur weniges sagen. Und ich halte mich mal an einen Klassiker. Ich habe mal wieder nachgeguckt und einen der großen Klassiker entdeckt. Nämlich, es gibt ein Gebet, das nennt sich die Vorschule des Gebetes von Guardini. Vielen heute vielleicht nicht mehr bekannt. Früher so ein richtiger Klassiker, der überall gelesen wurde. Ich weiß nicht mehr, ob es den noch gibt im Kontext. Könnt ihr mal nachgucken. Das ist ein ganz altes Buch. Der Romano Guardini hat gesagt, ich gebe mal drei Hilfen in einer Vorschule des Gebetes weiter. Aber ich halte diese Vorschule für wichtig, weil ich glaube, ganz vieles ergibt sich aus einer kleinen Grundstruktur. Er sagt, der erste Schritt im Gebet ist die Sammlung. Der zweite, die Vergegenwärtigung von Gottes Gegenwart. Und der dritte Schritt ist das Suchen seines heiligen Angesichts. Alte Worte. Ich erläutere sie mal ein bisschen. Wie gesagt, es geht hier um eine Vorschule des Gebetes. Ein wichtiger Punkt, wenn ich mich dem Gebet zuwende, dann muss ich mich ja erstmal von anderem abwenden. Und das ist so umkämpft. Was hilft? Ich glaube, ein erster Punkt ist, im Alltag sich einfach Sammlungspunkte zu setzen. Was für eine schöne Ordnung, vor dem Essen zu beten. Also wenn ich voll unter Stress bin und kaum Zeit für anderes finde und nicht mehr viel Zeit zum Gebet finde, ich glaube, was ich noch nicht aufgehört habe zu tun, ist, vor dem Essen zu beten. Und ich habe es als etwas sehr, sehr Schönes entdeckt. Und eine Sache, die mir persönlich wichtig geworden ist, ist, wenn ich bete, dann will ich auch beten. Und das heißt, wenn ich bete, dann bin ich da und dann versuche ich mich kurz zu sammeln. Und selbst wenn ich ein Tischgebet spreche, dann weiß ich, Gott ist hier und ich bin jetzt vor ihm und ich bin ihm dankbar. Und das ist schon so ein kleiner Punkt, der Struktur in mein Leben bringt. Ich bin da und ich darf beten. Ich bin mal für ein Jahr in einer geistlichen Gemeinschaft in den USA gewesen. Dort war es beim Essen schon so, dass die gesagt haben, okay, das Essen ist da, es ist fertig, gleich geht's los. Let's turn to the Lord, sagte dann der Leiter. Und dann standen alle auf und brachen gleichzeitig in ein ganz lautes Gebet aus, in Menschen- und in Engelszungen. Das Tischgebet war ihnen schon so wichtig, dass da die Bude gerappelt hat. Die haben alle gleichzeitig laut gebetet. Und das war eine tolle Gebetsatmosphäre. Und dann hat man trotzdem irgendwann gemerkt, wenn da einer Schluss macht. Und das war ihr Tischgebet. Und das hat mich ermutigt, ja, mein Gebet ist wichtig und ich möchte beten und ich möchte es ernsthaft tun. Ich muss es nicht mal so tun wie die, aber wenn ich bete, dann bete ich. Das ist doch so, wenn mein Handy zwitschert, dann weiß ich WhatsApp. Ich muss lesen oder antworten. Wenn ich esse, wenn ich aufstehe, wenn ich schlafen gehe, wenn ich Glocken höre, warum nehme ich mir nicht natürliche Punkte, wenn ich meinen Tag im Büro beginne und reingehe und sage, Jesus, ich bin da, du bist schon längst da, die Arbeit ist auch schon da. Lass uns gemeinsam loslegen. Ich denke, dass an diesen kleinen Punkten sehr viel hängt. Dass ich also überhaupt eine Sammlung in mein Leben hineinbringe und mich sammle und ausstrecke zu Gott und Sammlungspunkte, Brückenpfeiler in mein Leben setze, an denen sich das unablässige Gebet aufhängen kann. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass ich mir für das Gebet Zeiten, Orte und auch über meinen Ausdruck, Gebetsausdruck, Gedanken mache. Ich bin ja auch ein eher nüchterner Mensch, nicht unbedingt nur ein Zahlenmensch im Büro. Aber das war für mich eine Entdeckung, dass man tatsächlich mal sich zum Gebet ausbreiten kann. Ich glaube, auch in unserer Smartphone-verliebten Welt, wo ich immer verkrümmt bin, tut mir das gut, wenn ich vor Gott stehe, mich mal auszubreiten. Und ich habe das natürlich zuerst mal im heimlichen Kämmerlein geübt. Das war für mich sehr strange, das in einer großen Gruppe zu tun. Ich bin auch aus einer traditionellen Baptistengemeinde groß geworden und das war für mich ungewöhnlich. Wenn Leute, da dachte ich mal, was ist das für einer, der sie jetzt plötzlich so beim, ist das ein emotionaler? Aber ich habe dann gemerkt, wie viel das in meinem Leben ausmacht, dass ich mich auch in Gesten vor Gott ausdrücke und gerade im persönlichen Gebet. Und ich habe das dann geliebt und kennengelernt und es ist oft so, dass wenn ich ganz persönlich für mich alleine vor Gott stehe, dass ich mich sehr unterschiedlich ausdrücke, dass ich mal vor ihm knie, vor ihm liege, aufstehe und meine Hände ausbreite zu ihm und mich einfach sammle und sagen, ich bin jetzt hier, Gott, und ich empfange deine Gegenwart, ich bin in deiner Gegenwart. Also dieser erste Punkt, dass ich mich sammle, dass ich innerlich werde. In meiner Zeit in Gnadenthal gibt es ja ein Haus der Stille, ein sehr schönes Haus. Dort wird auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass man vom Äußeren her gut ins Gebet finden kann. Und als ich dort gewesen bin, wollte ich mal von einem erfahrenen Gebetsleiter wieder etwas lernen. 2 Wochen intensiv beten, hatte mich dazu angemeldet. Und nicht mehr so genau nachgeguckt, was und wo genau das denn so ist. Ich wusste nur, mich wird jemand mal ganz intensiv 2 Wochen im Gebet begleiten. Und als ich dorthin kam, habe ich gemerkt, ach du meine Güte, das ist jetzt hier nicht Landschaft, das ist nicht Schönheit, das ist nicht tolle Architektur, sondern das war ein sehr einfach gestaltetes Zimmer. Mitten in der Innenstadt einer Großstadt, Karstadt war gegenüber. Die hatten auch nicht mal eine schöne Kapelle oder irgendwie sowas. Und dann führe ich das erste Gespräch mit dem geistlichen Begleiter. Und der sagt zu mir, ja, überleg also mal, möchtest du 4 oder 5 Stunden am Tag beten? Und dann mach dir mal den Stundenplan. Ich habe gesagt, was soll ich jetzt hier gerade machen? Und dann hat er gesagt, also ich kannte Stille immer nur so, ich finde da langsam hinein in die Stille. Ich trinke erstmal eine Tasse Kaffee, ich zünde mir eine Kerze an und dann braucht das so 1-2 Stunden und dann erlebe ich vielleicht so ganz tiefen Moment des Gebetes. Und er hat gesagt, nee, das, bei uns ist das anders. Stundenplan, du schreibst das auf und das Wichtigste ist, dass du es durchhältst. Willst du das? Ich habe gesagt, ich bin hier, um mich auch mal auf was ganz Stranges einzulassen. Also ich mache das. Und dann hat er gesagt, okay, also dann habe ich aufgeschrieben von 8 bis 9, bisschen Frühstückspause, von 11:30 bis 12:30. Da hat er gesagt, 1 Stunde Sport, 5 Stunden beten. Und ich habe gesagt, und Essen? Und da dachte ich, ja, dann gehst du zum Döner oder da ist ein Lidl, Aldi. Ey, das war alles anders, als wie ich es kannte. Aber es war für mich eine der wesentlichsten Gebetserfahrungen. Warum? Weil einfach klar war, zwischen 8 und 9 bete ich. Da mache ich nichts anderes. Ich habe gesagt, ich lasse mich darauf ein. Und ich habe dann nicht mehr überlegt, könnte ich nicht vielleicht jetzt gerade meinen Sport machen oder noch meine Tasse Kaffee trinken oder habe ich jetzt vielleicht gerade Hunger und esse mir erstmal mein Müsli, sondern es war klar, ich bin hier, ich bleibe hier. Ich bin vor Gott, ich bleibe hier. Nicht jede Stunde dieser Gebetszeit in diesen 2 Wochen war für mich so intensiv. Ich bin auch eingeschlafen. Aber es war eine wesentliche Erfahrung, nämlich gerade an dem ersten Tag ist mir ein Psalmwort begegnet. Da heißt es im Psalm 27, es stehen falsche Zeugen wider mich. Ich habe am ersten Tag gedacht, das schaffe ich keinen Tag, das schaffe ich keine 3 Stunden. Und dann habe ich gemerkt, es stehen falsche Zeugen wider mich. Gebet ist umkämpft und es gibt jemanden, der mir sagt, du kannst nicht beten, du mach was anderes. Und ich habe gemerkt, dass ich in eine Ordnung finde, hilft mir sehr, bei diesem Gott zu sein. Und es hat einen unglaublichen Raum eröffnet. Am letzten Tag konnte ich nicht joggen und ich bin bei strömenden Regen durch Karstadt spazieren gegangen. Und ich werde diesen Moment nicht vergessen, wo ich einfach dieses Gefühl hatte, ich bin in einer vollkommen anderen Welt. Das hat eine so tiefe Erfahrung für mich gemacht, diese 2 Wochen Gebet, dass ich es nicht missen möchte. Aber seitdem, wenn Gruppen ins Kloster Folgenroda gekommen sind und beten lernen wollten, dann war eine der ersten Übungen, dass ich gesagt habe, wir gehen jetzt eine halbe Stunde in die Kirche, keiner geht raus, wir bleiben alle hier. Und das war für die meisten schon der erste riesige Kampf. Ist mein Smartphone aus, bleibe ich jetzt hier und kann ich da bleiben? Und wenn diese Entscheidung mal getroffen ist und ich dann in einen gewissen Ausdruck des Gebetes finde, dann ist schon viel gewonnen. Guardini sagt, der zweite Punkt ist, dass ich mir dann im Gebet neben der Sammlung einfach vergegenwärtige, dass Gott jetzt, der heilige Gott hier gegenwärtig ist. Dazu gehört für mich, dass ich dann eben auch mit der Bibel bete. Dass ich für das Gebet bete. Also der Gebetsbegleiter hat mir damals gesagt, nimm dir Zeit und bete für das Gebet. Öffne dich doch Gott und sag, komm, jetzt bete du in mir. Also die ersten 10 Minuten sollte ich nur mal für die nächste Stunde beten. Und das habe ich getan und bin mir bewusst geworden, dass der heilige Gott jetzt hier ist. Und dass das etwas ganz Besonderes ist. Im Gebet komme ich in Berührung mit dem heiligen Gott. Abraham Heschel sagt dazu, man kann nicht umhin, vom Heiligen angerührt zu werden, wenn man an seiner Schwelle steht. Gott ist da, er wartet auf mich. Und dann kann ich, wenn ich Mühe habe, die Bibel zur Hand nehmen und lernen, mit der Bibel zu beten. Nicht nur in den Psalmen. Die Bibel ist voll tiefer Gebete, mit denen ich dich entdecken kann und die mir helfen können. Bei mir ist das sehr schön. Ich kann die meisten Psalmen nicht auswendig sagen, aber ich kann sie fast alle singen. Weil wir in der Liturgie natürlich immer die Psalmen gesungen haben. Und das ist mir eine große Hilfe, dass ich viele Psalmen jetzt verinnerlicht habe. Und ich kann sie mir dann leise vorsingen. Und ich kann mit dem Psalmen beten. Und ich merke, Gebet ist etwas viel Größeres als meine kleinen Worte. Im Gebet werde ich mit hineingenommen in etwas viel, viel Größeres. In das Beten des ganzen Volkes Gottes. Und dann öffnet sich ein neuer Horizont und meine Worte sind vielleicht gar nicht mehr so wichtig. Aber was ich mir immer wieder versuche bewusst zu werden ist, ich habe es hier mit dem heiligen Gott zu tun, der mich einlädt, mit ihm reden zu dürfen. Und das ist das Besondere meines Gebetes. Und Guardini führt das weiter und sagt, der dritte Punkt ist dann, dass ich mir bewusst werde, dass es hier wirklich um das Angesicht Gottes geht, vor dem ich stehe. Das Suchen seines heiligen Angesichts. Was meint er damit? Ich glaube, wenn wir von einem Angesicht sprechen, dann meinen wir, ich kann dich sehen, du schaust mich an. Du kannst auch wegschauen. Aber das ist der Glaube Israels und der Glaube des Neuen Testamentes, dass wir einen Gott haben, der mich anschaut, der mir zugewandt ist. Und je mehr wir das spüren und entdecken, merken wir, dass wir unser Ansehen eigentlich erst von diesem Angesicht her bekommen. Man weiß das von Kindern, dass ihr ganzes Personensein sich entwickelt, weil die Mutter, der Vater sie anschauen. und dass sie das sehr bewusst aufnehmen. Und so verändert sich mein Dasein und meine Welt im Angesicht Gottes. Das Antlitz ist Ausdruck der Person und ihrer Freiheit, sich eben zu oder abzuwenden. Und in diesem Bewusstsein, dass Gott sich mir zuwendet, wird Gebet zum Gespräch, kann ich anfangen zu hören. Merke ich, hier bin nicht nur ich es, der redet, sondern der heilige Gott teilt sich mir mit. Was für ein Wunder. Dass Gott selber hineinredet in mein Leben, in diese Welt, in meine Situation und dass ich das hören darf. Eine große Hilfe an dieser Stelle ist mir geworden, dass ich einfach über Jahre ein Gebetstagebuch geführt habe und immer wieder Gebete geschrieben habe. Und heute berührt mich das, wenn ich dann so Gebete von vor 10 Jahren oder von vor 3 Jahren lese. Ach, der Jahresanfang, wieder so schwierig. Oh, jetzt kommt das und das und das alles im Büro. Ach ja, das gab's ja schon alles. Und Gott hat geholfen und Gott ist da. Und ich spüre, wie ja Gott redet über die Zeit hinweg und beständig ist und ein ewiger Gott, der mir zugewandt und mir nahe ist. Schon die ersten Jünger haben gesagt, Jesus, wir können das nicht so. Lehre uns beten. Und Jesus hat das getan und uns auch dieses eine große Gebet gegeben. Und wenn ich kaum noch weiter weiß, dann hilft mir dieses Gebet. Aber seit Pfingsten bin ich davon überzeugt, ja, im Gebet wirkt der Heilige Geist und er betet in mir. Unablässiges Gebet kommt nicht von allein. Es braucht ein tragendes Gerüst und es braucht Inspiration von oben. Aber das ist mir zugesagt und darauf darf ich vertrauen. Ich habe dann im Laufe meines Lebens sehr, sehr viele ganz, ganz unterschiedliche Gebetsformen über längere Zeit kennengelernt, ausprobiert. Ich habe schon erzählt, dass ich als Baptist groß geworden bin, habe dann das liturgische Gebet entdeckt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich in den Rocky Mountains in einem Kloster, Zisterzienserkloster gewesen bin und ein Gebet kennengelernt habe, das nennt sich Centering Prayer, wo es einfach nur noch darum geht, dass ich ganz ohne Worte bete und eher einfach da bin vor Gott. In den Klöstern wird dieses Herzensgebet praktiziert, wo man also das Gebet mit dem Atem verbindet und so immer gegenwärtiger, natürlicher betet. Viele kennen dieses Gebet, Herr Gott, erbarme dich meiner. Ein ganz einfaches Gebet, Herr Jesus Christus, Retter der Welt, erbarme dich meiner. Oft, wenn ich in schwierigen Situationen bin, dann kommt das so. Dann bin ich einfach da und kann das ganz still beten und bete es immer wieder und bin da. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Gebetsformen. Und es lohnt sich, dass ich da einfach auch mal wieder Neues kennenlerne. Dass ich sage, ich will mal wieder neu beten lernen. Ich schaue mal, wo ich sowas lernen kann, wo ich einen ganz neuen Impuls für mein Gebet bekomme. Aber zuletzt geht es einfach nur darum, ein ganz großer Mönch, bei dem ich gewesen bin, hat mal gesagt, du kannst 5 Minuten beten und du bist ein Heiliger. Das war jemand, der gerade so aus 7 Stunden Gebet herauskam. Und er sagte, du kannst 5 Minuten beten und du bist ein Heiliger. Es kommt nicht auf diese Zeiten an, nicht auf die besonderen Formen, nicht auf das, was man da alles noch machen kann, sondern das Wesentliche ist, ich bin hier und dieses Wunder geschieht. Ich, einfacher Mensch, stehe vor dem heiligen Gott und er teilt sich mir mit. Ich weiß, wie umkämpft das Gebet ist und ich weiß, dass die Gemeinschaft hilft. In Gemeinschaft beten, lernen, tut uns gut. In einer Gemeinschaft des Gebetes zu sein, ist ein riesiger Schatz. In den USA war ich in einer Gemeinschaft, wo jeden Morgen erstmal so eine halbe Stunde liturgisch gebetet wurde und dann in einem Keller, in einem richtigen Keller, hatten wir so einen Gebetsraum eingerichtet. Auch eine schöne Sache, so eine Gebetsecke zu haben, einen Raum, irgendeinen Platz in seinem Haus, wo man sagt, hier gehe ich hin zum Beten. Und dann haben die liturgisch gebetet und danach charismatisch, laut gleichzeitig, in Sprachen, sehr lebendig. Und das ging so über eine Stunde. Ich habe das als etwas sehr, sehr Wohltuendes erlebt. Ich hätte kaum die Kraft dazu, so etwas selber zu tun. Ich habe gedacht, das werde ich jetzt ewig tun, aber das geht so leicht nicht. Aber eine Gemeinschaft des Gebetes hilft enorm. Und ich freue mich, dass hier auch bei uns im CT es ja so Gebetskreise gibt, dass in den Hauskreisen viel gebetet wird. Und jeden Freitag gibt es so einen Gebetskreis und ich finde das etwas sehr Tolles, dass ich dann oft Freitagmorgens angerufen werde und jemand sagt, so, was liegt an, erzähl mal, was euch beschäftigt im Büro. Heute Abend haben wir Gebetskreis und wir beten dafür. Was für eine tolle Sache. Also, Gebet braucht Struktur, einen Rahmen, braucht Sammlung, Vergegenwärtigung und ich darf das Angesicht Gottes suchen. Und dann darauf vertrauen, Gott ist da und er betet in mir und durch mich hindurch. Und ich darf immer wieder beten, Herr, lehre mich beten, bete du in mir. Ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn etwas diese Welt retten kann, dann ist es das Gebet. Denn es sind nicht nur leere Worte, hier haben wir es mit dem heiligen Gott zu tun. Und er redet und ruft der Welt zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Wer beten gelernt hat, der hat gelernt, auf etwas anderes, auf etwas Tieferes, auf Gott zu hören. Und es sind Menschen des Gebets, die in dieser Welt etwas zu sagen haben. Amen.